uns und mit uns gesungen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, habt ihr das schon mal gehört gehabt, vom Text her oder so? Ja, einige doch, ja. Ist nicht so ganz brandneu, aber es ist mir diese Woche wieder mal, bin ich wieder drauf gestoßen. Ja, hab das mal gesungen zu Hause. Ja, es waren in die Zeile, es geht nur um dich, Jesus, das ist mir so im Hinterkopf geblieben und in den Ohren ein bisschen hängen geblieben, ist so ein bisschen Ohrwurm, ne? Es geht nur um dich, Jesus. Und das ist mir so nachgegangen diese Woche, hat mich beschäftigt. Und die Frage auch, wie viel von den Dingen, die ich so in meinem Alltag tue, tue ich bewusst mit diesem Gedanken? Es geht nur um dich, Jesus. Wie prägt das mein Alltag? Wie wirkt sich das aus? Vielleicht scheint das manchen übertrieben. Ja, ist doch egal, aus welcher Mentalität oder aus welchen Motiven heraus ich mein Frühstück mache zum Beispiel. Ja, oder wenn ich im Supermarkt einkaufe, was hat das mit Jesus zu tun? Und viele dieser Routinehandlungen könnte man jetzt hier nennen. Ja, das ist aber nicht etwa überdreht, sich immer danach zu fragen, wie Jesus im Mittelpunkt stehen könnte in meinem Alltag. Andererseits geht es doch um mein ganzes Leben, das ich Jesus hingegeben habe. Wenn ich mich für den Weg mit Jesus entscheide, dann geht es doch um mein ganzes Leben. Nicht nur um Teile, nicht nur um Abschnitte. Alles in meinem Leben soll es widerspiegeln, ihn verkünden, Menschen auf ihn hinweisen. Und dazu gehören die außergewöhnlichen Dinge. Ja, wenn man zum Beispiel im Flugzeug sitzt und dann plötzlich mit seinem Sitznachbarn über ein Gespräch, über den Glauben kommt und Jesus bezeugen kann, ja, was Außergewöhnliches. Oder wenn man für jemand betet und der wird geheilt. Ja, da sicher auch auf jeden Fall. Aber es gehört auch die ganz alltäglichen Dinge dazu, wie Einkaufen oder wie die große Hausordnung. Wann gibt es das noch? Große Hausordnung? Mussten wir früher machen. Wenn es nur bei den außergewöhnlichen Dingen darum geht, Jesus die Ehre zu geben, dann gibt es in unserem Leben einen Bruch, der dazu führt, dass ich mich in einem Teil meines Lebens anders gebe und verhalte als in dem anderen. Ja, wenn es was Außergewöhnliches ist, dann bin ich auf einmal Christ und im gewöhnlichen Alltag, ja, da bin ich so wie alle. Das ist ja ein Bruch und Menschen nehmen das wahr, die merken das, die reagieren auch darauf. Die sagen, das, was du erzählst, entspricht ja gar nicht deinem Leben. Und wir wollen Menschen doch aber nicht verwirren mit dem, wie wir sind und was wir sind, sondern wir wollen auf Jesus hinweisen, durch unser Leben und das ist ja mehr als das, was wir reden. Mir ist da ein Bild des Wegweisers wichtig geworden. Ja, so ein Wegweiser kennt ihr sicher, so wie der Urlaubszeit. Ihr seid da jetzt nicht im Urlaub, aber ihr fahrt ja vielleicht noch. Ja, und Urlaubszeit ist Wanderzeit. Jedenfalls bei uns war das immer so. Ja, wenn du dann durch den Wald stürzt, ja, und da bist du froh, wenn du mal so einen Wegweiser hast. Schlecht ist, wenn keine da sind. Oder ganz schlimm ist, wenn irgendwelche bösen Jungs den Wegweiser verdreht haben. Habe ich auch schon erlebt. Da bist du aber aufgeschmissen. Ein Wegweiser, der nicht den richtigen Weg weiß. Und wir wollen Wegweiser sein, damit Menschen am Ziel ankommen können. So wie man bei einer Wanderung ankommen kann, wenn man den Wegweisern folgt. Und so wollen wir Menschen durch unser Leben auch die Chance geben, am Ziel, nämlich in der Ewigkeit, anzukommen, bei Jesus. Und deshalb lasst uns in jeder Beziehung Wegweiser auf Jesus sein. Das ist ein bisschen der Claim von unserer Gemeinde in Hartmannsdorf. In jeder Beziehung Wegweiser auf Jesus sein. Das beschäftigt mich einfach. Und Beziehung ist hier mit Absicht doppeldeutig. Ja, also in jeder Facette meines Lebens, aber auch in jeder Beziehung zu anderen Menschen. Wegweiser auf Jesus zu sein. Es geht ja nicht um mich oder nicht um dich, sondern es geht um Jesus. Das ist die Grundlage. Aber wie macht man das? Was ist dazu nötig, so ein Wegweiser zu sein? Manches geschieht ja auch nicht einfach von alleine. Und wir wollen uns mal jemand im Neuen Testament anschauen, der so ein Wegweiser gewesen ist. Und wer das gerne mitlesen möchte, der kann auf die Folie vorne gucken, jetzt können wir das anwerfen, oder auch seine Bibel. Im Johannes 1, Verse 29 bis 34 wollen wir mal lesen. Am nächsten Tag bemerkte Johannes, dass Jesus zu ihm kam. Da rief er, seht, das ist Gottes Opferlamm, das die Sünde der Menschen wegnimmt. Dieser Mann ist es, von dem ich gesagt habe, nach mir wird einer kommen, der weit über mir steht. Denn er war schon da, bevor ich geboren wurde. Auch ich wusste vorher nicht, wer er ist. Aber damit dem Volk Israel die Augen für ihn geöffnet werden, taufe ich hier mit Wasser. Und Johannes berichtete weiter, ich sah den Geist Gottes wie eine Taube vom Himmel herabkommen und auf ihm bleiben. Wer er ist, wusste ich vorher noch nicht, wiederholte Johannes. Aber Gott, der mir den Auftrag gab, mit Wasser zu taufen, sagte zu mir, du wirst sehen, wie der Geist auf einen Menschen herabkommt und auf ihm bleibt. Dann weißt du, dass er es ist, der mit dem Heiligen Geist tauft. Und weil ich das gesehen habe, kann ich bezeugen, dieser Mann ist Gottes Sohn. Für uns ist ja heute eine bestimmte Sichtweise auf Johannes den Täufer fast selbstverständlich. Er war der Vorläufer von Jesus. Ja, so nehmen wir das wahr, wenn wir in die Bibel schauen. Johannes der Täufer als Vorläufer von Jesus. Und als Jesus dann seinen Dienst so richtig begann, da war die Aufgabe des Johannes erfüllt. Und er endete ja auf ziemlich entwürdigende Weise aufgrund der obskuren Verhältnisse da in diesem jüdischen Königshaus, ja, irgendwo im tiefsten Keller der Königsburg. Ihr kennt das ja, ne, mit dieser Salome und so. Da könnte man eigentlich sagen, die Mission für Johannes erfüllt und wir konzentrieren uns auf Jesus. Die Menschen damals sahen Johannes den Täufer allerdings nicht so, wie wir das jetzt vielleicht so als Vorläufer bloß. Ne? Der Täufer war während seines Wirkens sehr bekannt und auch berühmt. All das ganze Land Galiläa und Judäa hatte von ihm gehört. Ja, und sie gingen ja auch zu ihm raus, da wird es berichtet. Und das sieht man auch schon daran, dass er wichtig war, dass alle vier Evangelisten sich mit ihm beschäftigen und von ihm berichten. Das war wichtig damals. Ne? Das war einfach also jemand, den sie kannten. Und er war natürlich auch eine sehr außergewöhnliche Erscheinung. Zur römischen Zeit, in der ja Johannes der Täufer auch lebte, ging es, wie vielleicht ja heute auch, zum ganz großen Teil dazu, sich das Leben so bequem zu machen wie möglich, so wie heute. Ja, Bäder und Thermen gab es, beheizte Häuser, Luxuswaren aus aller Welt waren verfügbar durch die Handelsbeziehung. Ja, und für viele Menschen galt das natürlich als erstrebenswert, ja, so einen Lebensstil auch zu haben. Ja, das zeigen die zeitgenössischen Dokumente damals sehr deutlich. Und da kommt plötzlich ein Mann aus der Wüste, der in allem eigentlich der Gegenentwurf dazu ist. Hager und asketisch. Ja, kein Wunder bei der Nahrung, ja, irgendwas mit Heuschrecken, wenn euch da erinnert. Ja, und er trug einen Kamelhaarmantel, also was anderes als ein Nerz. Ja, das ist also kratzig, ist ärmlich, primitiv, so das Billigste, was es gab, Kamelhaarmantel. Also nicht das, was man eigentlich im Straßenbild gewohnt war, so in Jerusalem. Und dann beginnt er auch noch öffentlich zu reden von Buße und von Umkehr. Weg von einem verweichlichten materiellen Lebensstil, zurück zu einem Leben mit Gott. Das war Johannes der Täufer. Dem hätten wir jetzt vielleicht nicht viel Chancen eingeräumt, aber bei den Juden seiner Zeit brachte er eine Seite zum Klingen. Die haben das gehört, ja, da hat sich was bewegt in ihnen. Ja, das Volk glich damals geistlich gesehen einer dürren Wüste. Der Tempeldienst konnten diesen geistlichen Durst offensichtlich nicht stillen. Ja, da lief alles so nach Vorschrift und so, wie es immer lief, alles nur als Gewohnheit. Und jetzt taucht da ein Bote Gottes auf, der das Volk an die alten Propheten erinnerte. Über 500 Jahre hat es in Israel keinen Propheten mehr gegeben, das Volk litt darunter und jetzt war Johannes plötzlich da. Und auch das gehört dazu, zu dem Bild von Johannes im Neuen Testament. Und aufgrund dieser Tatsache bekommt also Johannes einen unglaublichen Zulauf. Wir lesen das ja, alles strömte heraus an den Jordan, wo er also taufte, um ihn zu hören auch. Und es war ja nicht mal eine angenehme Botschaft, die er da zu sagen hatte. Ja, er sprach von Ottern gezüchtet und so. Ne? Und er wirft also alles über den Haufen, an dem sich ihr Leben bisher orientiert hat. Eigentlich keine Voraussetzung für öffentlichen Erfolg, würde ich meinen. Aber Gott hatte seinen Zeitpunkt gesetzt. Es wird ja mal so Lukas Evangelium, als die Zeit erfüllt war, ne? Das sandte Gott seinen Sohn. Und auch der Zeitpunkt war erfüllt, dass Gott durch Johannes hier sprach. Gott hatte seinen Zeitpunkt gesetzt und sein Geist befähigte Johannes, eine der größten Erweckungsbewegungen im antiken Judentum auszulösen. Das war es, ohne Zweifel. Eine der größten Erweckungsbewegungen im antiken Judentum. Und in dieser Zeit des Booms kommen dann sogar die offiziellen Stellen der jüdischen Autonomieregierung zu ihm und fragen, wer er denn sei. Ja, vom Synedrium und so fragen die, wer bist du? Und das ist die Frage, auf die ich heute Morgen auch ein Stück hinaus will. Wer bist du? Das fragen sie Johannes. Wer bist du? Sie kommen, weil Jesus Erfolg hat, weil er eine Massenbewegung in Gang gesetzt hat und sie wollen wissen, mit wem sie es da zu tun haben. Aber weiß Johannes das von sich selber? Das ist natürlich die Frage. Ne? Kann er seinen Erfolg richtig einordnen? Kann er dessen Ursachen und das Ziel erkennen? Ja, mehrere Möglichkeiten liegen ja vor ihm. Er wird ja so genannt. Jesus, also fragt ja mal, wer ist er? Und da wird er gesagt, er wäre der Prophet, er wäre Elias, er wäre sogar der Messias. Alles das ist von Johannes ja auch gesagt worden. Wer bist du? Das ist die Frage. Und Johannes hätte allen Grund gehabt, sich im Mittelpunkt der ganzen Szene zu sehen. Gott hat mich gesandt, ja, ihr kommt zu mir, ich bin in der Mitte. Es war doch sein Erfolg, es war sein Zulauf, es waren seine Bekehrungen. Ja, man muss sagen, dass viele Berufene an dieser Stelle gescheitert sind, sowohl in der Bibel als auch außerbiblisch. Ja, denn dieser Erfolg, Anführungsstrichen, ja, dieser Ruhm zu Kopf gestiegen ist und die daran gescheitert sind. Gott gebraucht sein Werkzeug, um sein Volk zu retten. Und manchmal denkt das Werkzeug plötzlich, Gott hat alles nur getan, um sein Ego aufzubauen. Das ist manchmal auch bei uns so. Wer bist du? Das ist eine Frage, die auch wir beantworten müssen. Wer bin ich? Eine Frage, die wir uns auch selbst stellen dürfen. Geht es um mich? Dreht sich alles um mich, um meine Bedürfnisse, um mein Ansehen, um meinen Erfolg? Habe ich da auch einen Anspruch darauf? Wir leben heute ja sehr von Ansprüchen. Ich bin wer und ich habe einen Anspruch auf dieses und auf jenes. Ist jeder Erfolg mein Verdienst, jedes Versagen die Schuld der Umstände oder meiner Nebenleute? Oder bin ich Werkzeug im Plan Gottes, der mich richtig einzusetzen weiß und mit meinen Unzulänglichkeiten auch klarkommt? Welche Antwort habe ich auf diese Frage? Wer bist du? Johannes bleibt bescheiden und demütig. Er wehrt alle Erhöhungsversuche von Seiten der Menschen ab. Ich bin der, der den Weg bahnen soll, nach der Verheißung Gottes. Der Entscheidende kommt nach mir. Das ist das, was er sagt. Ich bin der, der den Weg bahnt, das Entscheidende kommt noch. Das ist so eine geistliche Sicht auf das eigene Leben und den eigenen Dienst. Das ist wirklich erstaunlich, ne? Und ich möchte euch mal ein Bild zeigen, wenn ich wer das kennt. Das befindet sich also in der Mitte des Isenheimer Altars. Das ist irgendwo in Baden-Württemberg, glaube ich, Isenheim. Und der Künstler, Matthias Grünwald heißt er, der hat also hier die innere Haltung des Täufers genial festgehalten, finde ich. Also Johannes der Täufer steht hier also auf der rechten Seite mit der aufgeschlagenen Bibel mit dem überlangen Zeigefinger. Ich weiß nicht, wer das Bild schon mal gesehen hat. Ist ja doch relativ bekannt. Und also der Täufer zeigt von sich weg, er selbst nimmt sich aus der Mitte, zeigt von sich weg auf die Mitte, auf Jesus, mit der Bibel als Hinweis auf die Verheißung Gottes. Ja, unten das Lamm. Mit der Weltkugel, ja, dass das eine Aussage ist. Und das ist mir ein Beispiel. Sehen wir uns so wie Johannes? Ist das unsere innere Haltung, auf Jesus hinweisend? Matthias Grünwald hat dieses Werk 1515 vollendet, also kurz vor der Reformation. Und er hat sicher bei den geistlichen Führern seiner Zeit, Bischöfe, Kardinäle, Päpste, eine Menge Selbstbezogenheit gesehen. Und man kann diese Darstellung des Johannes durchaus als eine Art stille Kritik sehen an den geistlichen Führern damals. Ja, und auch wir dürfen uns da in Frage stellen lassen. Wo würde ich mich einordnen auf diesem Bild? Wo sehen wir uns heute? Ne? in der Mitte oder sind wir jemand, der auf Jesus hinweist? Dient unser Leben diesem Zweck? Johannes war sich offensichtlich jederzeit bewusst, dass das, was er anzukündigen hatte, das, was er zu sagen hatte, viel größer war als er selbst. In der Beziehung zu Gott, ja, in seiner Beziehung zu Gott sah er sich so, wie Gott ihn gebrauchen konnte und wollte. Und er sah und verkündigte, was er von Gott empfing. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Vor allem nicht weniger. Und ich denke, hier liegt das Geheimnis, dass man seinen Dienst treu und zuverlässig tun kann in der eigenen Beziehung zu Gott. Dass diese Beziehung geheilt ist. Ja, dass ich mich da einzuordnen weiß in den Heilsplan Gottes, was Gott mit mir vorhat. Da sind ja noch nicht nur immer die tollen, offensichtlichen Dinge zu tun, ja, bei denen man Beifall bekommt und einen Namen, ja, da ist ja wer. Im Reich Gottes gibt es eine Menge Aufgaben, die im Verborgenen geschehen, sogar im Verborgenen geschehen sollen. Jesus sagt ja, spricht ja davon. Und jeder Dienst und jede Aufgabe, für die man von Gott berufen ist, hat ihren ewigen Wert. Das ist völlig unabhängig, welche Aufgabe das ist. Deshalb muss der, der solch einen Dienst empfängt, nicht traurig sein, sich nicht weniger wert fühlen als der, der in der Öffentlichkeit steht, ja, und vielleicht da einen Ruhm bekommt oder so. Wer weiß, dass es seinen Wert bei Gott hat, dem das Wichtigste ist, der braucht den Beifall der Menge nicht. Ja, Johannes war davon unabhängig vom Beifall der Menge. Er hat das gesagt, was Gott ihm gezeigt hat. Umgekehrt ist auch so, dass der, der auch einen öffentlichen Dienst tut, bei dem vielleicht die Erfolge zu sehen sind, ja, der Menschen begeistert anleitet, der steht viel mehr in der Gefahr, ja, sich zu wichtig zu halten, ja, sich auf seine Leistung und Begabung etwas einzubilden. Und auch hier rückt erst die Beziehung zu Gott alles in die richtige Perspektive. Was wir haben, haben wir von Gott. Das, was Johannes hatte, hatte er von Gott. Was wir haben, haben wir von Gott. Das kommt nicht aus uns, sondern weil Gott uns für diese Aufgabe das Nötige gibt. Und die Gefahr ist groß, dass wir das vergessen. Ja, bei Johannes dem Täufer sehen wir, dass es auch anders geht. Trotz seines Erfolges, seiner Erweckungswelle, die er da ausgelöst hat, redet er nicht über sich. Er stellt sich nicht in den Mittelpunkt. Er nimmt sich ganz zurück und stellt Jesus in die Mitte. Das Lamm, das die Sünde der Welt trägt, das ist das, was er sagt. Er weist von sich weg hin auf Jesus, wie wir es auch hier sehen. Und wer kann da mithalten? Ja, wer kann mit dem Lamm, das die Sünde der Welt trägt, denn mithalten? Also Johannes konnte das nicht, das wusste er, und wir können das auch nicht. Ja, das müssen wir auch gar nicht. Jesus ist der, der auf den das Volk Israel ja die ganze Schöpfung gewartet hat, der den Schaden der Sünde, der Trennung von Gott für die ganze Welt, für jeden einzelnen Menschen beheben kann und beheben wird. Nicht Johannes und nicht wir können das und wir sind nicht dafür da. Wenn wir die Menschen an uns binden, ja, von uns abhängig machen, dann belügen wir sie und uns. Und manchmal geschieht das ja leider. Ne? Es geht also allein darum, auf ihn hinzuweisen. Genau wie Johannes es tat. Er taufte, handelte und verkündigte nach eigenem Bekenntnis, Vers 31 können wir das sehen, damit Jesus offenbar werden würde. Das war der Sinn seines Lebens. Ja, alles, was er getan hat, sollte auf Jesus hinweisen. Und sollte den Menschen, die ihn nicht kennen, die Jesus nicht kennen, die nicht wussten, dass sie ihn brauchen, damit ihr Leben auch wieder mit Gott in Verbindung kommen kann, das sollte es ein Hinweis sein. Und das tut er, indem er den Menschen sagt, wozu Jesus kommt, nämlich die Sünde der Welt wegzunehmen und wie man ihn erkennen kann durch den Geist Gottes. Und das ist eigentlich genau das, was wir heute auch tun sollen. Den Menschen sagen, wozu Jesus gekommen ist, nämlich die Sünde wegzunehmen, für die Sünde einzutreten, die ich in meinem Leben habe, und dass man ihn durch den Geist Gottes erkennen kann. Denn viele solcher Menschen haben wir uns ja auch um uns heute herum, ja, die also Jesus gar nicht kennen, die keine Verbindung haben, keinen Zugang, die nicht wissen, dass sie Jesus brauchen, dass er ihre Hoffnung ist, dass er ihr Leben vor dem ewigen Tod retten kann. Viele wissen das gar nicht, wenn sie es nicht von uns hören. Und wie die Aufgabe des Johannes, Gott einen Weg zu bahnen in die Herzen der Menschen, so ist es auch unsere Aufgabe, Menschen vorzubereiten, ihr Herz anzusprechen, Gott einen Weg in ihr Leben zu bahnen. Das ist unser Auftrag, das ist unser Lebenszweck. Wer nicht weiß, kann nicht glauben. Ja, so möchte ich das mal ganz kurz sagen, was Paulus über die Wahrheit von Glaube durch die Predigt ausdrückt. Wer nicht weiß, kann nicht glauben. Verwirren wir diese Menschen also nicht, die Gott nicht kennen, indem wir uns selber in den Vordergrund stellen. Es geht allein um Jesus. Es geht allein um Jesus. Dafür könnte auch der letzte Satz unseres Abschnittes, ja, den wir gelesen haben, Vers 34 im Johannes 1, das könnte wie ein Programm sein. Und ich habe gesehen und bezeugt, dass dieser der Sohn Gottes ist. Und ich habe gesehen und habe bezeugt, dass dieser der Sohn Gottes ist. Sehen und bezeugen, ja, selber erleben und begeistert davon erzählen, was Gott durch seinen Sohn in meinem Leben getan hat. So wie das Johannes der Täufer tat. Tun wir das? Können wir das überhaupt? Nur wer selbst begeistert ist, kann ja auch andere begeistern, stimmt's? Wenn man Fan von einer Fußballmannschaft ist, ja, also den CFC, wenn ich wer richtig Fan ist, ja, also mit dem kannst du keine drei Sätze reden, ohne dass er sagt, ja, aber mein Verein. Sind wir so begeistert von Jesus, dass es aus uns rausplatzt? Ja, wenn wir vom eigenen Christsein mit leicht genervten Unterton sprechen und durchklingen lassen, dass das alles reichlich mühsam ist, dann wird man niemand dafür begeistern, oder? Ich habe Jesus erlebt. Das ist das Beste, was in meinem Leben passiert ist. Das wird andere anstecken, wenn das rüberkommt. Also fängt das bei uns an. Ist Jesus die erste Liebe in meinem Leben? Das Wichtigste? Das Zentrale, nachdem sich alles andere ausrichtet? Wir müssen es ja nicht zwingen dazu. Jesus schenkt uns das ja durch seinen Geist. Ja, kommt er zuerst in allen Entscheidungen? Ja, wenn irgendwas vor mir liegt, frage ich zuerst Jesus, wie siehst du das? Was soll ich tun? Und nicht, weil wir das müssen, sondern weil wir das wollen. Ja, weil das ein inneres Anliegen ist. Und zum Zeuge sein gehören ja nicht nur Worte. Es geht ja nicht darum, was wir sagen, sondern unser ganzes Leben spiegelt ja wieder, was der wichtigste Grund unseres Lebens ist. Ganz unwillkürlich. Menschen nehmen das wahr an unserer Körpersprache, wie wir drauf sind. Was ist der Grund unseres Lebens? Bin ich selbst von der Liebe Jesu so begeistert und angesteckt, dass sie mich befähigt, sie auch anderen weiterzugeben? Wer Jesus folgt, wer ihn erlebt hat mit der ganzen göttlichen Liebe, dessen Leben wird sich verändern. Wird sich verändern. Er selbst braucht sich da nicht mehr in den Vordergrund zu stellen. Wir müssen nicht mehr in der Mitte stehen oder uns auch in falscher Bescheidenheit wegzuducken. Wir wissen, wer wir sind. So wie Johannes der Täufer das wusste. Wir wissen, wer wir sind. Wir sind Zeugen, wir sind Wegweiser auf Jesus hin. Das ist eine Verpflichtung, das ist aber auch ein großes Vorrecht, Menschen den Weg auf Jesus hinzuweisen. Jeder, der Jesus folgt, wird wissen, dass der beste Ort der Welt der Platz an der Seite Jesus ist. Und alles, was ihm wichtig ist, das wird auch mir wichtig sein, vor allen anderen Interessen. Das ist das, was Gottes Geist in uns auslöst. Es geht nur um dich, Jesus. Vielleicht nehmen wir diese Zeile einfach mal so mit. Es geht nur um dich, Jesus. Du bist die Mitte der Welt und meines Lebens. Wenn wir das so aussprechen können, dann wird mein Leben wirklich Wert in Ewigkeit haben. Jetzt schon und dann auch für immer. Es geht nur um dich, Jesus. Ich gebe euch das nochmal so mit. Amen.